Eine neue Folge Wein mit Freunden, der Sandivini-Podcast. Sodala, heute wurde mir mal wieder die Ehre zuteil. Zum zweiten Mal in der Karriere von Wein mit Freunden durfte ich das Intro sprechen und leider wieder, weil Gianluca heute nicht in the house ist. Aber wir grüßen ihn recht herzlich, der reist gerade, glaube ich, über die Philippinen oder irgendwie so.
Unser Lieblings-Filipino.
Okay. Ja, also ich meine,
Gourmet-Prinzessin.
Gourmet-Prinzessin.
Also hier hat es einen Tag irgendwie gefühlt 30 Grad, den nächsten Tag wieder minus 10. Und bei ihm hat es, Kossi nimmt schon wieder das Studio auseinander, bei ihm hat es stabile, glaube ich, 30 Grad. Und auf jeden Fall grüßen wir ihn recht herzlich, falls er uns heute von den Philippinen zuhört.
Ja, liebe Grüße auf jeden Fall.
Sodala, und da habt ihr gerade schon das süße Stimmchen gehört von David.
Hello, I welcome back. Yeah.
Genau, der David ist heute im Studio mal wieder mit uns, da freuen wir uns riesig. Und der Kossi ist mit dabei. Und der Benny ist mit dabei und heute ganz wichtig eigentlich wieder Stargast Ellie.
Ellie ist auch dabei, ja.
Weil Ellie ist im Finale vom, sagst du?
Ellie ist im Finale von Münchens Social Media Plattform mit Vergnügen und zwar geht's um den schönsten Dackel Münchens.
So, und jetzt werde ich das auf jeden Fall gleich mal nochmal in die Story hauen, weil ihr könnt nämlich immer noch abstimmen und wir zählen sehr auf euch, oder? Man kann doch noch abstimmen.
Man kann noch abstimmen, ja.
Oder? Wann kommt die Folge raus? Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass wir ein bisschen vorab aufnehmen. Naja, wenn man nicht mehr abstimmen kann.
Sie kommt
kann,
am Donnerstag raus, oder? Ich glaube, am Donnerstag ist, glaube ich, der letzte Tag.
Mhm. Also gut. Also
oder ihr erfahrt am Donnerstag, wenn ihr diese Folge hört, nachträglich das Ergebnis. So und ich kündige an, der Benny macht eine Riesenparty für die Ellie, wenn sie gewinnt.
War gerade nur mal so eine Idee, jetzt ist es fix. Passt. Alles klar.
Nee, super, danke.
Sehr gut. Und heute haben wir mal was ganz Besonderes für euch dabei. Und zwar reisen wir mal eine ganz andere Region, in der wir überhaupt noch gar nie waren, weil wir uns gedacht haben, wenn der Gianluca schon so weit weg unterwegs ist, dann reisen wir heute sensorisch wenigstens weit weg und sind in Südafrika. So.
Papam.
Zack. Wo ist nochmal hier? Wir müssen jetzt hier das übernehmen heute von Gianluca.
Ja, das war der falsche Knopf. Aber wurscht.
Nee, gar nicht. Ich wollte ja Applaus für Südafrika.
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 So. Herzlich willkommen in Südafrika.
Ein
wundervolles Weingut, genau. Jetzt wird es nämlich lustig, weil wir uns vorhin gerade über den Namen gestritten haben.
Ja.
Es ist sehr schwierig auszusprechen. Der Wein ist der Chocolate Block und vom Hause, oder das Weingut heißt Buckenhorts Kloft.
Nicht Kloft. Buckenhorts Kloft.
Buckenhorts
Kloft. Also der Chocolate Block.
Schreiben tut man es, wenn man es so lesen würde, wie man schreibt, würde es Buckenhorts Kloft heißen.
Genau.
Aber wir haben gelernt, dass man es Buckenhorts Kloft.
So, nachdem es ja auch in München immer wieder mal einen Laguna zu bestellen gibt.
Oder Lugana, also
kennt
mit
ihr
ER.
Luganer.
Der Luganer.
Laguna, David hat auch noch ein Best-of bestimmt aus seiner LDH-Zeit.
Oh ja, den ein oder anderen lustigen Titel gab es schon, aber
Chanti,
Prosecco. Ja,
das sind so die dann dürfen wir auch mal einen Afrikaner falsch aussprechen.
Buckenhorts Kloft.
Genau.
Also so. Und der Benny erzählt uns jetzt ein bisschen was über
bezeichnen. Genau.
Buckenhorts Kloft.
Wir sind zum ersten Mal in Südafrika. Für uns alle. Wir sind hier noch nie, genau, nach Südafrika gegangen in unserem Podcast und haben ein Weingut, was wir, David, vor
2 Jahren circa?
2 Jahren aufgenommen haben, genau. Weil aus Südafrika und das ist eines der bedeutendsten und ältesten, renommiertesten Weingüter in Südafrika, wurde 1776 gegründet und der Name von der Bedeutung ist die Schlucht der Buckenhorts. Das ist eine einheimische Kappbuche, die für die Möbelherstellung sehr geschätzt wird und hergenommen wird. Genau, und das ist in einem malerischen kleinen Tal, was die französische Ecke genannt wird. Und genau, die arbeiten super traditionelle Weinbaukunst und einen modernen Pioniergeist. Und den haben sie bekommen 1993. Und zwar mit erstklassigen Reben, Syrah, Cabernet Sauvignon, Grenache, und Viognier zum Beispiel. Und die Leitung ist Mark Kent. Und Mark Kent ist einer der bedeutendsten Weinmacher, vermutlich David, der Welt.
Ist ein großer Name, ja.
Ein ganz großer Name.
Ja.
Und der ist Managing Partner und Technical Director von dem Weingut und Vorreiter für die komplette südafrikanische Weinwelt eigentlich.
Das ist ja eh so ein Thema für sich, ne? Dieses Südafrika-Wein. Manche finden es super geil und schwören da voll drauf.
Ja,
andere
Paula
sagen,
Bosch zum Beispiel. Ja, ne? Paula Bosch ist ja Südafrika-affin ohne Ende.
Sag kurz, wer ist Paula Bosch?
Ja, eine ganz, ganz wichtige Sommelierin oder auch eine Kritikerin in München. Mhm. Also auch
ganz lange Tantris.
Tantris gemacht, genau.
Aber viele sagen ja, Südafrika nur Schrott. Mhm. Und andere sagen, wie Paula Bosch als Beispiel, Wahnsinn. Schrott oder Hot.
Aber das ging in den 90ern schon los, wo es die ersten Blindproben gab, auch Bordeaux-technisch und der erste große Südafrikaner, wirklich die großen Louis Latours und Moutons einfach besiegt hat blind und da ging so der Hype langsam richtig los mit Rotwein.
Ich kenne ja nur Simons Filet. Das ist Stellenbosch, da die Region da. Mhm. Ist das Stellenbosch, ist da ja hier? Stellenbosch? Sind wir hier? Nein, Stellenbosch?
Ja, ein bisschen in der Ecke, rechts daneben.
Ja, das ist jetzt quasi
Landesinnere.
Also wir können euch gleich nochmal besagen, wir sind auf jeden Fall, das Weingut liegt 75 Kilometer östlich von Kapstadt.
Okay,
ja. Und ist eben in diesem Franschhoek. Warst du nicht mal in diesem Franschhoek, Kossi?
Ja, es ist ein paar Jahre her. Ich war dort, das stimmt, und fand es super, super spannend. Und es hat mich auch ein bisschen vom Gegenteil dann überzeugt, weil ich hatte auch so ein bisschen die Vorurteile, was will jetzt die neue Welt uns da den Wein nachahmen, auch eben durch diesen Import von großen Namen oder Kellermeistern. Ist ja jetzt auch nichts Unübliches, dass man sich solche Experten holt. Aber ist wirklich sehr, sehr malerisch, wenn man sich da in dieser, da gibt es so kleine Züge und wie so eine Tram und fährt dann irgendwie von Weingut zu Weingut und hat dann wirklich so einen ganzen Sauftag. Ne? Also es macht schon Spaß.
Ist auf jeden Fall ein Traum von
was
mir.
Was hast du da gesagt?
Mega. Kann ich mal kurz den Korkenzieher haben, bitte? Weil bevor wir jetzt nämlich auch schon wieder nur Theorie machen, würde ich nebenbei, wenn ich darf, schon mal den Wein aufmachen. Oder darf ich dir das mal kurz übergeben, Benni?
Sehr gerne.
Sodala. Genau, und also wir gehen da nachher nochmal ein bisschen genauer drauf ein, was es mit diesen Appellationen in Südafrika auf sich hat, weil da gibt es ja auch so ein ähnliches Appellationssystem wie in Europa. Aber ja, wir sind hier rebsortentechnisch, also die kommen aus der Region Swartland.
Richtig.
Aber das Weingut ist im Franschhoek.
Genau, und Swartland ist ungefähr 100 Kilometer nördlich von Kapstadt. Mhm.
Aber wenn wir jetzt gerade über Rebsorten reden,
ja,
während der Benni den Wein aufmacht, darf ich vielleicht mal kurz schon mal den David bitten, genau, Nochmal genauer auf die Rebsortenzusammensetzung einzugehen.
Also wie der Benni vorher auch schon gesagt hat, haben wir natürlich hier die französische Ecke. Somit sind wir auch sehr, sehr, sehr nah. Also reinsortig haben wir hier nichts. Da haben wir einfach Syrah 77%, Grenache 9%, Chenin und Cabernet. Hey. Also die typischen Rebsorten eigentlich, was auch im Châteauneuf-du-Pape vorkommen. Kennt ja vielleicht auch der eine oder andere oder hat es schon mal gehört in der nördlichen Rhone. 1% Viognier. Viognier, zu aller Überraschung, ist eine weiße Rebsorte.
Ah ja, stimmt.
Das machen sie am Châteauneuf-du-Pape ja auch. Aha. Und es gibt ihm dann nochmal, weil der Wein eh schon dick und opulent ist, aber ein Tickchen Frische mit. Und somit ist das eigentlich eine klassische Châteauneuf-du-Pape-Cuvée.
Châteauneuf-du-Pape. Ich bin ja, gebe ich ehrlich zu, obwohl ich ja eben auch die WZ-Ausbildung habe, bei Frankreich echt immer total schwach auf der Brust, muss ich leider ehrlicherweise zugeben.
Was hat denn das Ticket gekostet, damit du durchkommst?
Ja.
Ja.
nee, da hatte ich mir das, habe ich mir das schon alles irgendwie mal auf die Pfanne geschafft, aber es landet halt dann doch sehr viel, wenn man nicht sich jeden Tag damit beschäftigt, landet halt sehr viel im Kurzzeitgedächtnis, gebe ich ehrlich zu. Ich meine, ich weiß schon so grundsätzlich, ich weiß, wo welche Rebsorten sind. Also das ist ja quasi hier wie so Rhone, oder? So
ja, aber Grenache kennst du auch aus Italien.
Ja, klar.
Sehr gut.
Nee, oder Garnacha in Spanien.
Garnacha in Spanien ist auch mit die 5 meist angebautste Rebsorte der Welt, by the way. Und du hast
Grenache
in Sardinien, was ist das?
Ah, Canonau. Ach, Canonau.
Canonau ist Grenache. 100%.
Ach krass, das wusste ich nicht tatsächlich.
Ich mache mit dir nochmal einen WZ-Kurs hier zu zweit zusammen.
Ja, dann reden wir nochmal über die Italiener, weil da bin ich auf jeden Fall mal ein bisschen stärker. Ich gebe zu,
das gebe ich dir zu 1000%.
Mir der David bei Frankreich noch sehr viel vormachen kann. Aber es ist ja auch, jeder hat ja so, glaube ich, auch ein bisschen seine Region, in der er sich einfach wohlfühlt
ganz
oder
normal,
wo er sich ein bisschen drauf spezialisiert. So. Und da wir hier bei Santivini so ein bisschen alles haben, also schon Schwerpunkt, würde ich sagen, noch Italien, aber auch Frankreich, Deutschland, Österreich und jetzt auch bisschen
bis nach Israel.
Neue Welt, Israel, genau. Haben wir Gott sei Dank hier für jeden Liebhaber jemand, der sich da auskennt. Genau. Sodala. Also
zum Chocolate-Block übrigens ganz kurz noch was zu sagen. Ja. Das ist natürlich das einer der bekanntesten Blends aus Südafrika geworden ist.
Ja, der hat einen Riesennamen.
Weil
und das innerhalb von 20 Jahren. Also 2002, muss man sich vorstellen, haben die 15 Fässer gemacht. Ja. Jetzt machen sie 4000 Fässer.
Nee, ich kann es dir genau sagen, den 22er Jahrgang, den wir gerade trinken, sind 3951
Barrels. Du hast aber auch ein Gedächtnis, ey.
Ist aber auch lustig,
das sehe ich
oder?
Aber gerade, weil es draufsteht.
Wenn du Barrels angibst, 3951 Barrels, klingt so, als wäre das so eine kleine Produktion. Wenn du dann aber halt weißt, wie viel Liter in den Fässern sind, kannst du es wieder runterrechnen, wie viele Flaschen es dann sind. Aber es ist natürlich sehr romantisch, es in Barrels auszudrücken. Das ist mit Sicherheit schon ein schlauer Move, sage ich jetzt
mal. Wäre es nur witzig zu wissen, welche Barrels sie meinen, ne?
Ja, eben.
250 Liter,
meinen sie 500? Meinst du nicht?
Ich glaube,
Ich glaube, dass es nicht so große sind.
Also die Reifung funktioniert also.
Aber die geben
so
es ja mit Barrique
so
an, also müssen es eigentlich kleine Fässer sein. Ne?
Genau, 225 Liter Barriques.
Ja. Sie machen auch alles mit Zweitbelegung. Also
bis auf
Cabernet Sauvignon. Und warum? Cabernet Sauvignon verträgt einfach erstes frisches Holz, weil die Rebsorte eh so kompakt, kräftig ist, auch die Schale so dick ist. Es hat der Syrah auch, ja, aber Cabernet und erste Holz ist perfect match.
Ich habe mal ein Video gesehen von einem Önologen, der da arbeitet oder Kellermeister halt in der Kellerei, der gesagt hat, dass sie halt vor allen Dingen auch deshalb mehrfach genutztes Holz nehmen, weil man, weil Syrah die Rebsorte ist, die man am krassesten manipulieren kann. Und weil sie eben diese Sortencharaktere der Rebsorte erhalten wollen, machen sie bei Syrah, passen sie ganz besonders auf mit dem Holzfassausbau.
Wisst ihr eigentlich, warum ein Fass 225 Liter hat?
Nein.
Wisst ihr, warum eine Flasche 0,75 Liter als Maß festgelegt wurde?
Nein.
So ein bisschen voll klugscheißern.
Ja, voll. Mach.
Weil aus einem Fass gehen 300 Flaschen raus. Das wurde mal festgelegt, dass ein Fass 300 Weinflaschen entsprechen muss. Und somit wurde das Maß 0,75 festgelegt.
Ach krass, ne, das wusste ich nicht. Nice.
Captain Hook. Nee, aber kein Scheiß. Aber so rum dann, ist das entstanden.
Aber was machen sie dann aus 500 Liter Fässern?
Kannst du dir hochrechnen.
250
Liter mehr.
Okay. Mhm.
Aber das Barrique-Fass, das kleine Holz, ist ja ursprünglich, also das, damit ging es ja los.
Ah ja. Ah ja, ist
also
ja, ist
wir reden ja nicht von Tank.
Spannender
aber so mal so ein kleiner Side-Fact. Und noch ein Side-Fact, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, der David trinkt gerade schon zum zweiten Mal heimlich. Ohne dass wir hier riechen, analysieren und sonst was, schüttet er sich hier dieses Ding hier rein neben mir.
So, dann gehen wir jetzt aber nochmal zurück.
Was ich absolut nicht in Ordnung finde.
Ja, also dann ziehen wir jetzt nach. Also was man schon mal sagen kann, glaube ich, auch ohne ihn großartig vor einen weißen Hintergrund zu halten, unglaublich farbtief, oder? Der ist ja wirklich fast schwarz. Farbe kommt woher? Voll Syrah, oder? Und bisschen Cabernet?
Ja, hauptsächlich sind ja 77% Syrah, also hauptsächlich Syrah.
Der macht ja schon sehr farbtiefe Weine,
ja,
oder?
Ja, der macht sehr farbtiefe. Mhm. Aber auch Chinsold oder Grenache sind schon beides Weine, die eine richtig dicke Farbe haben und eine dicke krass. Schale. Also Chinsold ist eh so ein Wein, wo du eigentlich nur verschneidest.
Der Chinsold. Die Aussprachepolizei hat schon wieder kurz zusammengezuckt, aber ich lasse es heute so stehen. Ich finde Chinsold klingt total süß.
Wie Merso.
Ich liebe Chinsold. Chinsold, okay. Ab jetzt heißt er Chinsold.
Ich habe auch Lust auf asiatisches Essen heute.
Ja, stimmt, das klingt so wie die Nummer 45, ja. Chinsold. Gut.
So.
Also, dann riechen
Farbe.
Wir mal.
Fangen wir an, Farbe, oder? Ja? Dunkles, schönes dunkles Rubinrot, bevor wir riechen. Rubinrot. Alle haben richtig Lust zu trinken.
Ist Rubin?
Rubin? Dunkles Rubinrot.
Du bist ab jetzt, Benni, die Farbenpolizei, weil wir dunkles haben ja letztes Mal darüber Rubin. Diskutiert.
Rot.
Hätte ich jetzt auch gesagt.
Ja.
Ist ja fast schwarz.
Ja.
Brutal.
Sehr dunkel.
Mhm. So, dann Nase.
Erstmal fällt auf, dass es wunderschöne Kacheln macht.
Jetzt sagt er wieder Kacheln.
Entschuldigung. Fenster.
Tränen, Vorhänge, riechen Kirchenfenster.
Wir. So. Wir riechen.
Elli, ich muss mal kurz riechen.
Mhm. Ich habe aus Versehen schon getrunken.
Wer möchte?
Ja, also die klassischen dunklen Früchte. So, auf jeden Fall kirschig. Ich bin sehr bei Veilchen.
Ja, tatsächlich bin ich da auch bei Veilchen. Da gebe ich dir absolut
100%. Süßholz, also du merkst auch dieses leichte Vanillige und dieses süße Holz.
Ich würde fast sagen, ich rieche Schokolade.
Nougat.
Weißt du, was du riechst? Du als alter Italiener. Oliven.
Ja, das stimmt.
Riech mal rein. Ganz
ja, das
abgefahren.
Stimmt. So dunkle, voll, vor allem
voll
so,
Oliven.
So dunkle Oliven.
Schwarze Oliven sind dabei, ja.
Mhm. Stimmt.
Aber,
ja.
Auch, aber er hat schon auch so einen Rosenton. Ich finde, er hat schon so einen Rosenduft, so einen ganz leichten.
Und ein bisschen Kinderschokolade.
Lakritze ist auch hinten gut dabei.
Lakritze, ja.
So.
Aber, ja, cheers. Salute. So.
Prost.
Prost.
Aber er riecht auch wahnsinnig warm, gell?
Total, ja.
Also wir haben ja überlegt, was machen wir denn diese Folge, weil wir haben jetzt natürlich auch schon zwei große Rotweine hinter uns in den letzten beiden Folgen. Dann haben wir lange überlegt, machen wir mal wieder was Sprudeliges, machen wir mal wieder weiß. Aber dann hat der David einfach gesagt, nee, hier voll Weihnachten, oder?
Rot, auf jeden Fall rot.
Voll Weihnachten.
Silvester können wir noch eine schöne Blubberfolge machen.
Eine Runde Histamintabletten ausgeteilt und gut lustig, oder?
Ja, da haben wir gesagt, reden wir auch mal drüber, gell, über das Thema Histamin. Aber ja, der ist schon wirklich... glaube ich, sehr vielseitig. Wir kommen nachher, Gianluca, unsere Küchenfee ist ja heute leider nicht dabei, aber den Part hat unser Gourmet Cossi übernommen.
Gianluca und ich haben uns kurz abgesprochen, was er dazu servieren würde. Folglich werde ich nachher entsprechend einleiten.
Ja. Also vielleicht, um mal zu analysieren so ein bisschen, warum, also wie kommt es zu dieser Komplexität oder zu dieser fantastischen Qualität, wollten wir euch einfach mal kurz ein bisschen was erzählen, wie der denn hergestellt wird, weil das ist eine besondere Methode, oder was heißt besonders? Es machen schon viele, aber auch nicht alle.
Die Ganztraubenherstellung meinst du?
Ganztraubengärung, ganz genau. Und nennt man im Französischen Macération Carbonique, wenn ich es richtig ausspreche. Und da kommen einfach quasi die kompletten Trauben, also die Beeren mit Stängeln und allem drum und dran, in Tanks, in die Gärbehälter. Und vielleicht kannst du kurz erklären, wie es dann dazu kommt oder wie dann dieser Gärprozess losgeht, weil sie nennen es auch Spontangärung tatsächlich in dem Fall.
Also das wird halt alles in einen Bottich, werden die Trauben reingetan und unten fangen die Trauben einfach auf. Fangen die Trauben an aufzuplatzen.
Mhm, durchs Gewicht.
Durchs Gewicht und dann wird es immer weiter so gehen. Und
geht die Gärung los?
Geht die Gärung los.
Ich glaube schon, dass sie da auch Entschuldigung, Zuchthefen dazugeben. Aber du hast natürlich auch
also
immer Hefebelag.
Also sie schmeißen die ganzen vollen Trauben,
voll.
Nicht gepresst.
Ohne, mit Schale, mit allem drum.
Alles zusammen.
Genau.
Mit Stängeln auch.
Stängel.
Okay.
Genau.
Und durch dieses Gewicht drückt es die unteren natürlich entsprechend zusammen. Die
aber
platzen
es ist eine
auf.
Sehr, sehr schonende Pressung, muss Absolut. Man auch dazu sagen. Weil du,
weil
hast
du nicht viel Gewicht hast, sondern das eigene Gewicht.
Genau, und das ist wirklich mit die schonendste Pressung, was es gibt. Wird auch ausschließlich in der Champagne, also wird nur so gearbeitet. Klar, ist auch Weißwein, aber es sind auch rote Trauben mit dabei, das darf man auch nie vergessen.
Naja,
und so. Du hast halt wirklich keinen Kontakt mit den Schalen oder mit den Kernen innen drin, was diese Bitterstoffe hergeben. Und somit schmeckt man in dem Wein, finde ich auch, dieses super weiche, runde, stoffige.
Gell, nicht so tanninstark.
Ohne Ende.
Weil die ja. benutzen ja hier in der Cuvée wirklich viele Rebsorten mit dicker Schale und wenn du da anfängst zu stark zu pressen oder die wirklich in eine mechanische Presse zu tun, hast du immer das Risiko, dass einfach gleich zu viel rasses Tannin irgendwie ausgelöst wird aus der Schale und durch diese und wenn dann die Trauben unten aufplatzen, gehen die auf, dann tritt der Saft aus. Und dann fangen die unten an zu gären. Und dann steigt es ja hoch. Dann,
genau.
Und dann geht es so.
Wie ein Kaffeefilter
so
quasi.
Genau.
Genau.
Und dann sickern die immer weiter runter und irgendwann blubbert und gärt dann das Ganze.
Deswegen
Geschehen.
Heißt die Kaffeemaschine auch French Press.
Wahrscheinlich, könnte sein.
Ja, am Ende ist es von der Methodik her dasselbe.
Ja, stimmt, könnte sein, tatsächlich.
So, jeder Ursprung hat seinen Ursprung im Wein.
So, ganz exakt so.
Aber ganz wichtig ist auch, dass wirklich die Frische und die Frucht halt super schön erhalten bleiben durch diese Methode.
Mhm.
Und ja.
Und auch so dieses Würzige kommt da auch nochmal so ein bisschen mit
genau,
rein, ne?
Mehr als bei der normalen Maischegärung.
Ah, der hat schon wirklich ein sehr, sehr. Der, ich findet ihr nicht, dass der diese sanftige, also sanfte, samtige Struktur, dass man die fast schon in der Nase spürt, der riecht schon so. Der hat schon so eine viskose Struktur, wenn man
total,
sie riecht.
Total. Also jetzt nach 100%. Nach 15 Minuten offen ist schon brutal, ne, was da gerade passiert.
Mhm. Finde auch, ja, dass also, der sich schon nochmal ganz schön weiterentwickelt.
Er wird kräutriger. Er wird würziger.
Pfeffriger.
Ja, absolut. Ja, genau. Pfeffer. Auch so ein bisschen Koriander sogar, finde ich auch. Ich weiß, dein absolutes Lieblingsgewürz.
Ich hasse Koriander.
Weißt du, wo ich da bin? Bei Myrrhe oder sowas. Also wirklich so diese, ja. diese ganz, sagen wir in Anführungsstrichen, komisch riechenden Kräuter. Aber das ist halt auch, wie du gesagt hast, wie beim Canonau. Da riecht es
ja,
das daran erinnert
ähnlich.
Mich das schon.
Ja, schon. Ja. Das könnte dann auch so ein bisschen vom Grenache einfach herleiten.
Weil es trotzdem aber Eleganz hat. Es ist trotzdem nicht nur Fett und gib ihm an den Gaumen, ne?
Ich finde ihn jetzt fast einen Schnuff zu warm, weil dadurch wirkt er schon im Mund so sehr alkoholstark.
Und auch ein bisschen diese süßliche Komponente hat der Mund dann durch diese Temperatur, glaube ich, noch ein bisschen ausgeprägter.
Ich finde, dem würde es nicht schaden, wenn der vielleicht aus einem Weinkühlschrank kommt, wo er so ein Ticken kühler ist.
Gern. Also die normale so Zimmertemperatur kann man ja auch nicht mehr Zimmertemperatur nennen. Ich würde jedem empfehlen, mittlerweile seinen Rotwein einfach eine Viertelstunde oder 20 Minuten davor kurz in den Kühlschrank zu tun.
Ja, voll.
Weil das tut jedem Wein gut und warm wird er eh von Alor.
Also. Ja, das stimmt. Und witzig, wenn man dann durch dieses Weingut läuft, hat man diese Betoneier. Also die arbeiten schon viel mit diesen, also nicht nur mit Stahltanks, sondern eben viel mit diesem Beton, der ja auch so ein bisschen Luft reinlässt und dann hat man so eine ganz minimale Oxidation auch schon.
Grüße an Memo hier, by the way.
Ja, genau.
Warum? Hat er ein Betonei oder was?
Laut eigener Aussage, ja.
Okay, okay.
Ja, für die Weinproduktion natürlich.
Und selbstverständlich.
Memo ist, ja genau. Wir reden weiter. Und dann nach der Gärung in diesen Betoneiern geht es dann tatsächlich weiter in den Holzfassausbau. und dann werden die wieder verschnitten am
Frage.
Schluss.
Französische oder amerikanische Eiche?
Französisch.
Okay, danke.
Genau.
Ist also auch das französische Eck.
Ich verstehe.
Ja. Und Benni, was ich dich jetzt mal fragen wollte, weil hier liegen ja auch so Fotos rum von den Weinbergen und so, vermutlich du warst schon mal dort? Bist da geradelt auch, oder?
Ich bin da mit dem Radl durchgefahren und ich habe ein Foto mitgebracht. Als ich im Radl durchgefahren bin, war gerade eine Pfütze vor mir. Wie jetzt. Nein. Nein, ich war da tatsächlich noch nicht. Das ist, also Südafrika oder viele andere Länder sind bei St. Divini wirklich im David geschuldet. Weil wir da vor Jahren angefangen haben, uns zu interessieren. Der David kennt sich natürlich da super aus. Und ich bin sehr interessiert. Und da sind wir zu dem Winter gekommen. Aber man hat sich natürlich viele Videos angeschaut. Wir hatten auch eine super nette Präsentation von dem Wein schon. Und das Weingut ist wirklich total idyllisch. Also man sieht auch, ich habe euch jetzt mal ein Foto mitgebracht. Hier links hinten ist dann zum Beispiel
ein Baum.
Für die Hörer ein Baum. Nee, das Weingut. Nee, man denkt ja, also ich hatte immer gedacht bei Südafrika, dass es natürlich riesengroß ist, weißt du, also wie so Maschinerien von Feldern und überhaupt nicht schön. Aber das liegt ja wirklich in so einem Tal auch so ein bisschen.
Ja gut, das gibt's schon auch, was du gerade angesprochen
gibt's
hast.
Auch, aber ne? Da jetzt aber, eben nicht. Genau.
Aber die Vorzeigedinger sind halt wirklich so alte Wohnsitze.
Da auch.
Also
es ist wie so eine alte französische Südafrika-Villa.
Ja genau, so Villenlösser teilweise.
Oder so Südstaaten. Ja, genau. Südstaaten, genau.
USA, ja, Südstaaten.
Nummer, genau.
Ja. die klassischen kalifornischen Südstaaten eben, wo dann die Villen stehen. aber ja, so sieht es tatsächlich auch mit langen Auffahrten und dann, also ist schon richtig krass. Also würde man eher so der Toskana zutrauen oder sage ich mal dem Burgund, aber nee, da ist es vermeintlich ein bisschen unromantischer mittlerweile und in Südafrika immer noch hier, okay, da ist natürlich auch Land ohne Ende. Mhm. Die haben halt noch und die
Platz.
Fläche.
Die haben den Platz.
Fläche, eben, Platz, genau.
Ich möchte mal kurz anmerken, nachdem der Kossi den David verpfiffen hat, dass er schon vorab getrunken hat, hat der Kossi ganz großspurig vorhin erklärt, dass er heute nichts trinkt und deswegen eine sogenannte auf Italienisch Sputacchiera, also einen Spuckbecher mit raufnimmt. Den sehe ich jetzt hier ehrlich gesagt gar nicht und das Glas ist schon recht leer. Also den kann man gar nicht spucken,
oder?
Ich kann
es dir genau erklären, wie es passiert ist. Ich habe den Spuckeimer geholt, wollte noch eine rauchen gehen und beim Zurückgehen habe ich den Spuckeimer stehen lassen. Jetzt steht er oder sitzt sie da.
Jetzt muss ich euch mal was fragen, weil ich finde ja das Wort Sputacchiera auf Italienisch finde ich ja eigentlich recht elegant. Gibt es ein deutsches
Spuckeimer?
So? Spucki. Spuckeimer finde ich richtig eklig.
Spucknapf.
Das hat so, hat dann so, da kommen so Vibes in mir hoch, so wo ich angefangen habe auszugehen, hatten wir Spuckeimer. Also das finde ich recht unromantisch, aber gibt es da kein ein bisschen netteres Wort für diese Spuckgefäße? Spuckgefäß wäre doch ein bisschen eleganter, oder? Weil Sputacchiera, finde ich, hört sich eigentlich schon
nett an.
So cool, oder?
Ja. Könnte auch ein Name von einer Bar sein.
Ja, ja genau.
Sputacchiera. Geil, heute Abend,
da gehen wir. Geil, heute Abend die Sputacchiera. Sehr gut, ja. Nee, aber ja, also das.
Nee, ich habe es tatsächlich vergessen, ich wollte, aber ich bereue es auch nicht, weil jeder Schluck macht wirklich Spaß.
Ja. So.
Nee, ist schon toll. Ich war skeptisch, auch wieder im Vorfeld, weil ich lange nicht mehr Südafrika getrunken habe.
Jetzt challenge ich ja gerne mal den Kossi, der sich ja einfach sehr, sehr gut mit Wein auskennt. Weißt du denn so ein bisschen so ein paar bekannte Regionen, Appellationen oder sowas in Südafrika? Also, besides Stellenbosch und Swartland, fällt dir da noch was ein? Gibt es noch so ein ganz bekanntes?
Irgendwas Land, gell?
Mit Sicherheit irgendwas Land, aber ich habe Paarl mit 2 A. Und das ist tatsächlich auch schon da mal gelesen.
Nee, sowas weiß ich wiederum nicht. Also Stellenbosch kenne ich.
Stellenbosch?
Ich kann mich wiederholen, Stellenbosch.
Ja, ich kenne auch Stellenbosch. Wisst ihr, wie das heißt, da bei Kapstadt, also so Cape Town?
Western Cape unten.
Western Cape. Und da kommen dann, glaube ich, auch diese...
Ja, oder sowas.
Das ist nicht
Konstanzia, glaube ich.
Konstanzia, ja.
Und der Sauvignon Blanc. Ja.
Und es ist ja alles sehr, sehr, also es gibt ja auch sehr viele französische Namen. Also alleine in der Prüfung, diese ganzen Sachen hier Südafrika und die ganze neue Welt lernen, war tatsächlich schon auch recht anspruchsvoll, weil dann sind halt auch so Sachen, so diese Wine of Origin, also dieses WO, was ja so wäre wie das DOC in Italien zum Beispiel, gibt es seit 1973 erst. Also das hat noch nicht so eine lange Historie und unterteilt Südafrika in Einheiten, Regionen, Distrikte und eben sogenannte Wards. Und das ist schon sehr, sehr komplex und da gibt es dann eben auch so Sachen wie Himmel and Art, also so Himmel und Erde, was dann so kleine Wards sind. Also wenn man das lernen muss, ist das schon relativ, sag ich mal, spannend. Aber dann gibt es auch doch diesen Tafelberg, da gibt es dann wieder so ganz besondere Winde. Wie heißt der nochmal, der Wind? der da weht. Oh, jetzt kommen wieder diese ganzen alten gelernten Sachen hoch.
Jetzt hat, ich weiß es.
Warte, Cape Doctor.
Orkan.
Nein, hieß der nicht. Hey, David, das musst du auch wissen. Das war
ja,
doch,
es,
war
es
doch
gibt
ganz
diesen
groß.
Wind, ja. Es gibt diesen.
Ist er nicht Cape Doctor oder
nein,
sowas?
Nein, der heißt nicht Cape Doctor.
Warte, ich schaue nebenbei nach. Vielleicht mag der Kossi dann schon mal einsteigen in die Kulinarik.
Er heißt
und
Cape
ich,
Doctor.
Er heißt Cape Doctor. Boah, wirklich? Gott. Okay, krass. Schau, mein Hirn funktioniert doch noch auch. Das Kurzzeitgedächtnis.
Der Wind heißt
sich.
Cape Doctor.
Cape Doctor, ja.
Ja.
Der hat einen Cape an und ist ein Doktor. Hat eine Doktorzertifizierung.
Cape Doctor.
Okay, also als
genau.
ich dort war, habe ich keinen Doktor gebraucht. Das aber ist gut. Was zum Essen. Und was ich wirklich richtig
das
krass
hätte ich mir doch gemerkt.
Fand.
Cape Doctor?
Cape Doctor hätte ich mir doch gemerkt.
Und das war mir tatsächlich im Vorfeld gar nicht so klar, was Südafrika für eine krasse Esskultur hat.
Ja.
Also wirklich. Und mir in Erinnerung geblieben ist, was Einfaches, aber was ja, wenn man es richtig machen will, unfassbar geil ist. Und zwar, es wird den ganzen Tag zelebriert, ist Grillen.
Barbecue. Echt?
Barbecue, aber mit was für Barbecue-Selbstbauten? Gleichzeitig wird geräuchert, geschwungen, direkt im Feuer, also richtig wild und natürlich jede Art von Tier, was du machen oder alles, was du findest, wird da einfach mal draufgelegt.
Von der Safari.
In Südafrika heißt es, ich glaube, Brei oder Brei.
Ach krass.
So nennt man das, dieses einheimische Grillen. Und naja, da gab es dann auch immer, zwar ohne Stielglas, aber so lustig geil in einem schönen Becher, eben auch dicke rote, so wie der hier. Und dann hast du den ganzen Tag vor dich hingegessen. Da wurde immer wieder was das draufgelegt, ja dann wurde was fertig. Weißt du, da hängen die Antilopen oder auch die Hühner hängen noch so über dem Grill, kriegen schon so eine leichte Hitze ab. Irgendwann kommt es halt dann drunter, dann werden sie wieder ein bisschen oben zum. Also ist schon super geil. Aber auch ganz viel tolles nix Gemüse, Antonia.
Ja.
Gemüse, Obst, Maiskolben haben wir da gegessen. Also Wahnsinn war das.
Naja, direkt aber wenn ins da so ein Feuer ganzes. Aber ich glaube, selbst für jemanden, der hin und wieder mal Fleisch isst oder für viele nicht ganz überzeugte Fleischesser ist, glaube ich, wenn da so ein ganzes Tier noch drüber hängt, ist schon schwierig.
Wir können es auch anders machen. Wir können auch eine geile Pasta einfach dazu machen, weil einen Brei kannst du zu Hause nicht nachkochen, aber wir können eine Pasta nachkochen. Mhm. Weil wenn ich das trinke, dann muss ich vorher dran denken, auch weil ich ein bisschen Hunger habe, einfach eine geile Penne Norma.
Oh, was ist Penne Norma nochmal?
Aubergine.
Und macht man da nicht?
Tomate, Aubergine.
Aber macht man da, raspelt man da nicht
Pecorino
am Schluss so? Nee, ich dachte Ricotta Salata.
Kannst du auch, ich mache es mit Pecorino, aber Ricotta Salata auch, aber ist immer ein bisschen schwer zu kriegen. Und ja, jeder kennt das Rezept an sich, eine Tomatensauce mit eben Aubergine. Mein
Liebe
Tipp,
ich,
ohne dass ich jetzt ausführe und die ganze Zeit hier stehle, frittiert euch die Auberginenwürfel vorher an.
In Olivenöl.
Ja. Na, lieber Pflanzenöl, Olivenöl frittieren, klappt immer nicht so gut.
Ah, nee?
Nee, klappt nicht.
Aber warum? Woran liegt das?
Hitze.
Hat das eine andere?
Olivenöl kann ich sagen.
Weil es sofort verbrennt,
ja,
gell?
Mhm. Im Pflanzenöl die über Auberginenwürfel vorher frittieren, dann nochmal schön abtropfen lassen, dass das Fett weg ist und das dann in eure fertige Tomatensauce mit rein. Ganz am Schluss ist richtig geil.
Das gibt schon, das ist schon ein Unterschied.
Ist ein Game Changer.
Das ist
dann,
ein Unterschied.
Sie ist nicht mehr matschig, sie hat so einen leichten Crunch, sie ist
Crunch,
so leicht,
ja,
leicht gold unfrittiert.
Aber jetzt muss ich dich trotzdem was fragen, weil ich glaube gar nicht, dass unsere Hörer das langweilt. Machst du dann auch diese Würfel, also salzt du die vorher und lässt quasi so, weil das fängt ja sofort an, Wasser
nicht
zu lassen? Nee? Aha, durch das Frittieren geht dann wahrscheinlich die Feuchtigkeit raus, oder?
Lass mich mal überlegen. Ich bin
weil
ja
ich weiß,
ist ja sehr
Freestyle. Ich habe ja zum 100.000. Mal in Italien gelebt und hatte auch sehr viel mit Süditalienern zu tun. Die machen ja diese berühmte Parmigiana.
Ja.
Und da wird schon vorher das,
ja,
Gemüse in Salz eingelegt und dann nochmal mit Küchenpapier richtig abgetrocknet.
Ja, stimmt. Jetzt ich salze tatsächlich, aber jetzt nicht übermäßig.
Mhm.
Aber ich salze vor dem Frittieren tatsächlich schon, weil dadurch verliert ihr Wasser.
Aber das ist
und dann
auf
wird's crunchy.
Zewa oder was legst du es dann?
Auf Zewa,
genau,
salzen.
Nicht im Teller, weil sonst hast
du die ganze und dann wird sie eben crunchiger, die Aubergine. Und dann einfach in eine Pfanne, geil, wo du vorher Schalotten mit Kirschtomaten angebraten hast. Ich zerdrück die Kirschtomaten dann immer so, dass sie richtig in den Saft dann rausläuft. Dann immer ein bisschen Pasta-Wasser mit drauf. Ich brauche gar keine Tomatensauce, keine Passata, nix. Nur das, dann die Auberginen mit der Pasta zusammen.
Sehr gut.
Durchschwenken.
Sound of Love.
Sound of Love, ich wollte es gerade sagen.
Aber David, weil du gemeint hast, du würdest den total zu Weihnachten empfehlen. Zu was würdest du den servieren, wenn du jetzt irgendwie sagst?
Diverse Schmorgerichte auch, würde ich auch sagen. Würde auch funktionieren, aber ich sehe ihn am allerbesten eigentlich zum klassischen Rinderfilet.
Ja, oder Lamm. Lamm ist auch
Rinderrouladen.
Weil, ja, das ist auch geil, Rinderrouladen kriegt man ja eigentlich, also sieht man auch nicht mehr so
gerade
oft,
mit süßem,
oder?
Rotkohl und so.
Ah ja, das stimmt.
Mit der
dann
Beilage.
So die süße Komponente, aber zu Ende tatsächlich sehe ich ihn nicht.
Ja.
Ui, jetzt fangen sie an zu schwärmen.
Aber
hier.
Lamm auch, ich hätte es gerade, wo ich an so gedacht habe, denke ich, ja, Lamm.
Das glaube ich auch.
Da bin ich immer in Spanien mit Wein, bei Lamm irgendwie gefühlt, aber ja,
Aber ich glaube tatsächlich, weil für Ente, glaube ich, ist er nicht, nicht kantig genug, oder? Dieses Fett von der Ente, glaube ich, würde den so ein bisschen umbringen.
Da würde ich auch eher rein Cabernet nehmen oder Pinot Noir.
Genau, irgend sowas, was so ein bisschen, weil der ist ja schon sehr zugänglich und weich und soft und der will ja auch nichts von einem. Den kann man ja auch eigentlich so dahin trinken, oder? Was haltet ihr vom Thema Süßspeisen? Also fändet ihr es Frevel, den zu einer...
Würde ich nicht
machen. Ist eh geil. Also Rotwein und Schokolade ist eh geil. Oder überhaupt mit Süßspeisen.
Pah, schau, jetzt haben wir eine Sache nicht gemacht, recherchiert, warum er The Chocolate Block heißt. Wissen wir das? Nee, wa? Weil sonst würde ich mich schon sagen, dass der gut zur Schokolade funktioniert.
Also Aromen sind ja von Kakao und Schokolade hast du ja im Wein drin. Ich glaube, das ist schon auch der ausschlaggebende Punkt, warum sie den Wein so gehen.
Ist lustig, weil man kennt den Wein irgendwie schon so lange, dass man das eigentlich gar nicht hinterfragt. Weil normalerweise hinterfrage ich ja schon immer, warum die Weine wie heißen. Ja. Und da ist ja auch so ein Emblem oben drauf. Das habe ich noch, so eine junge Frau mit einer Taube in der Hand, was für die auch so ein bisschen für Frieden steht. Die sind auch sehr, scheinbar sehr abergläubisch.
Es ist viel leichter, warum er so heißt.
Ach, sag's.
Und zwar, er wollte einfach nur einen Wein erschaffen, der auf der Zunge zergeht wie ein Stück Schokolade. Schokolade.
Macht total Sinn. Macht total Sinn, also weil er hat so dieses schmelzige. So, na gut, aber es ist ja trotzdem mal interessant zu wissen. Aber was ich euch sagen kann, die sind schon ein bisschen abergläubisch, glaube ich, weil die haben ja eben, wie gesagt, dann oben von da dieses Emblem mit dieser jungen Frau, mit der Friedenstaube und so weiter. Sie haben in ihrem Holzfasskeller, bei egal welcher Fassgröße, kein Fass Nummer 13. Die Fässer sind alle nummeriert, die haben kein Fass Nummer 13, finde ich auch einen witzigen Funfact. Und,
also haben sie ein Fass weniger, wie auf der Flasche steht.
Na, wahrscheinlich haben sie das schon mitgerechnet. Also, okay,
ich kenne ein Restaurant, die haben keinen Tisch 60.
Würde ich nie hingehen.
David, okay.
Würde ich nie hingehen.
Ja, es gibt ja auch in vielen Flugzeugen keine Reihe 13. Also das ist ja echt ein Ding. Also
apropos abergläubisch.
Ach so, wieso? Apropos abergläubisch. Er zeigt auch das Vegan-Label. Aber was hat das damit zu tun mit Abergläubisch? Ist halt so geil. Nein, er ist tatsächlich vegan. Das heißt, er wird durch keine tierischen Eiweiße gefiltert, sondern halt wahrscheinlich irgendwie Kohle oder wie auch immer. Mhm. Gibt's ja diverse Methoden, haben wir ja auch schon mal drüber geredet in einer anderen Folge. Aber ja, und dieses Weingut achtet sehr, sehr stark auch auf Nachhaltigkeit, und die haben dieses Integrity und Sustainability Certified. Das tatsächlich auch immer so ein Button oben auf dem Flaschenhals mit Nummerierung und so weiter, kannst du alles rückverfolgen, dass sie auch, was ja ein Ding ist in Südafrika, dass sie sich verpflichten, nicht wahnsinnig viel Wasser, also nicht übermäßig zu bewässern.
Ja, die müssen ja alle sparen an Wasser da unten.
Mhm, da gibt es ja teilweise Phasen, da dürfen die tagsüber überhaupt gar kein Wasser anschalten. Ja. Ist übrigens nicht so ungewöhnlich, habe ich in Italien auch erlebt. Also wir haben,
Als ich
in Italien gelebt habe, habe ich einen Brief bekommen von der Gemeinde, dass ich zwischen 9 und 18 Uhr, wenn es heiß ist, nicht den Garten sprengen darf oder Waschmaschine benutzen oder sowas. Also das ist auch nicht nur in Südafrika ein Ding. Also Wasser ist eine wertvolle Ressource, ja.
Australien auch, ja.
Mhm. Vorletztes Jahr war das in Italien auch so. 2023.
Ja, also das ist schon...
Teile Italiens nehmen sich ja nicht so viel zu solchen Ländern.
Wärst du zu was?
Ich, das passt schon.
Ich habe nichts gehört.
Ja, besser. Hörst du dir in der Folge ja nochmal an.
Ja, sehr gut. Ja, und das heißt, wir haben jetzt also quasi ein sehr, sehr schönes Weinchen, das wir sehr, sehr gut zu trotzdem auch weihnachtlichen Gerichten servieren können, weil so mit Blaukraut und Gewürzen funktioniert es schon. Ja,
aber auch als Geschenk. Ne?
Aber also als Geschenk.
Das ist ein Wein, was einfach jedem schmeckt.
Was
sollte.
Kostet denn dieses Geschenk?
Ja eben, was muss denn jemand ausgeben, der so ein Fläschchen
Also ich würde sagen, es ist teuer, aber ich weiß es absolut gar nicht. Ich noch
ja, warte,
nie...
dann rate doch mal.
Boah, sowas kann ganz schnell Richtung 60, 80 Euro gehen. Es kann aber auch eine 30, 40 Euro Nummer sein. Also ich habe gar keine. Es kann aber auch 120 sein.
Wir öffnen Tor 2, ist 27,90.
Hätte ich nicht gedacht. Hätte sowas kosten mehr.
So, und der Benny ist ja großzügig, hat diese ganze Woche noch Black Wine Week. Also wenn ihr das, ach so, ich weiß ja jetzt wieder nicht, wann die Folge rauskommt. Herrgott, nochmal.
Übermorgen.
Nein, dann hören wir, lasst mal die Black Wine Week auf der Seite. Wir haben immer mit dem Code Wein mit Freunden haben wir immer für euch 10%. Egal aufs gesamte Sortiment. Also da könnt ihr nach Herzenslust shoppen, entweder auf sandivini.de oder ihr kommt zu Memo und David in die Vinothek nach Kirchheim bei München.
Sehr gerne, kommt vorbei.
Also nehmen wir nicht Südafrika auf wegen der Black Week.
Nein.
Chocolate-Block.
Schwarze Schokolade, genau.
Ja, ein bisschen Schokolade Spaß darf doch auch sein.
Natürlich, da sind wir nicht so. Nein, aber wie gesagt, guckt gerne mal auch auf Wein mit Freunden auf Instagram oder auf Sentivini. Wir haben auch ganz neu für euch eine Rubrik Weinwissen. Da haben wir jetzt jeden Montag für euch ein schönes Video mit kurzen Erklärungen zu den wichtigen Weinfacts. Wenn ihr keine Lust habt, die Blogartikel zu lesen, die wir auch immer für euch verlinken.
Die wirklich, ich muss jetzt hier nochmal Werbung dafür machen.
Das stimmt.
Das macht die Toni wirklich mit Hingabe und Liebe.
Ja,
Herzblut.
Also wirklich Herzblut, steckt sie da rein. Und das sind echt richtig schöne Artikel und riech mal durchlesen.
Ja, wenn ihr das nochmal so nachlesen wollt, was wir hier
so erzählen.
Da lerne
ich manchmal auch nochmal wieder was. Das ist wirklich, ist echt so.
Auch mit den Bildern, die dann rausgesucht, also ist wirklich richtig schön.
Das ist ja ein Riesenkompliment. Dann sage ich vielen Dank. Aber falls ihr lieber nur so kurze, knackige Winefacts braucht, schaut gerne, wie gesagt, auf Social Media da. Erklären wir euch momentan auch immer in so kurzen Reels so ein bisschen was, womit ihr beim nächsten Wine-Tasting mit Freunden wieder glänzen könnt. Und Cosi, würde ich sagen, fehlt uns denn jetzt noch, um das hier alles perfekt zu machen? Wir haben den Wein, wir haben das Essen.
Musik.
Was hören wir denn heute wohl?
Willst du es uns raten lassen, oder? Wollen wir jetzt hier noch so ein Musikratespiel?
Schokolade.
Nein.
Ach so, oh, nee, das wäre sehr gut.
Wir hören heute eins meiner tatsächlich All-Time-Lieblingslieder. Aha. Ein Klassiker, alleine auch wegen dem schönen Solo, was der Song enthält. Wir hören den Song Afrika von Toto.
Oh, aha. Ja, das stimmt. Okay, ja gut. Wir haben bis jetzt erst einen einzigen englischen Song auf unserer ganzen Playlist. Das ist eigentlich alles sehr, sehr italienisch, unsere Playlist. Aber den...
Der ist so classy, den kannst du...
Ja, den lasse ich dir tatsächlich durchgehen.
Oder?
Dann nehmen wir den.
Dann würde ich an der Stelle auch die Casey grüßen, die gute Freundin von mir. Das ist nämlich unser Lied.
Oh, das ist ja... Ja,
sweet.
Ist ja, so zwischendurch ist er ja schon auch romantisch, gell, der Cosi. Naja, gut. Dann...
Eine Sache hätte ich noch.
Ach so.
Schreibt uns doch bitte mal auf Instagram oder wo auch immer, was ihr euch von uns wünscht. Was wollen wir als nächstes?
Welchen Wein?
Das wäre doch mal ganz witzig.
Oh ja, und bitte nicht zu tief stapeln, Leute.
Genau, das ist ja auch immer unsere Chance, mal ein paar gute Tröpfchen aufzureißen. Gell? Ja,
so ein Kustotzer wäre auch mal spannend, ne?
Kustotzer.
Ey, das ist nicht zu unterschätzen. Ich trinke gern Kustotzer.
So, habe ich auch. Letztes Mal wieder.
Also schreibt uns auf Wein mit Freunden.
Nein, genau.
Checkt.
Oder
kommt
vorbei.
Oder kommt vorbei.
Falls es noch nicht zu spät ist, votet für die Elli. Elli ist Elli, ja auch ein wichtiger Teil unseres Podcasts.
Genau, ich mache da nämlich eine riesengroße Party, wenn die Elli gewinnt.
Und da reißen wir ganz viele Flaschen Chocolate Block auf. Perfekt. So. Perfekt. Dann danken wir euch auch heute wieder sehr herzlich fürs Zuhören. Und schaut auf Social Media. Da gibt es immer was Interessantes zum Lesen, zum Gucken, zum Bestellen. Wenn ihr noch kein Weihnachtsgeschenk habt, kauft für Oma, Opa eine Flasche Chocolate Block. Der ist wirklich ein Vergnügen und ein Erlebnis. Und dann wünschen wir euch einen.
Und das Packaging stimmt auch. Also es ist schon ein cooles Geschenk, ne? Das also stimmt. Auch vom Wording und Flasche und Inhalt dann sowieso. Also ist schon geil.
Und David und Memo machen schon auch total schöne Weihnachtsgeschenke.
Ja, wie?
Packen das total schön für euch ein, wenn ihr wollt. Dann,
Darf ich heute auf den gern. Knopf drücken? Vorbei.
Ja. Du darfst auf, warte kurz, ich muss die Abmoderation machen, weil wir müssen jetzt den Gianluca ersetzen. Wir sind alle sehr aufgeregt, das haben wir also noch nie gemacht. Dann wünschen wir euch einen schönen Abend und bis zur nächsten Folge.
Servus.
Ciao, ciao. Ciao, ragazzi. Ciao. Ciao.